Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 5. Mai-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Charlotte Detig.
Hallo Charlotte Detig.
Hallo.
Charlotte, ich glaube, du bist zum ersten Mal in diesem Fahrradpodcast. Kann es sein?
Ja.
Gut, dann lass uns doch mal drüber sprechen, was dich in diesen Fahrradpodcast treibt. Du bist seit einer Weile hier bei Detektor, ne? Also du bist zwar das erste Mal in diesem Fahrradpodcast, aber wir sehen uns heute nicht zum ersten Mal. Ich habe dich schon ein paar Wochen, eigentlich ein paar Monate hier gesehen.
Ja genau, schon fast 2,5 oder fast sind schon 3 um. Ich bin nämlich 3 Monate bei Detektor FM als Volontärin, habe ich hier eine Station und habe bei ganz vielen Podcasts reingeschaut und mitgemacht. Und zum Abschluss kann ich jetzt nochmal bei dir mitmachen und freue mich sehr dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Du hast Volontärin gesagt, diesen Fachbegriff, den haben wir schon geklärt, als Imke hier gewesen ist im vergangenen Herbst. Und so ein bisschen hast du ja auch mit Imke zu tun, ne?
Ja, die ist nämlich bei meiner, sag ich mal, Grundausbildungsstätte in Berlin beim Apparat. Und wir haben für diese 3 Monate einfach mal unsere Plätze getauscht. Genau.
Was ist denn der Apparat?
Der Apparat ist eine Produktionsfirma und da machen wir auch Podcasts oder bereiten Radiosendungen redaktionell vor, genau.
Okay, und die haben dich hierher quasi entsendet und jetzt hast du ja gesagt, du hast schon in viele andere Podcasts irgendwie reingeschaut und ich habe dich gefragt, ob du in einen Antritt kommen willst, da hast du ja gesagt. Hast du etwa einen Bezug zum Thema Fahrrad?
Ja, jein, würde ich sagen, beziehungsweise ich habe... Im Moment kann ich mich eher so, was Fahrräder angeht, ein bisschen schämen. Eigentlich fahre ich sehr gerne. Ich bin aber eine Schönwetterfahrerin. Jetzt ist das Problem. Ich habe 2 Fahrräder. Beide stehen im Keller in Berlin. Und beide kann ich gerade nicht fahren, auch wenn ich in Berlin wäre. Denn ich habe die Fahrradschlüssel nicht mehr.
Die sind weggekommen?
Die sind mir geklaut worden. Und zwar schon vor langer Zeit. Und ich habe mich einfach nicht drum gekümmert. Beziehungsweise ich habe es einmal versucht mit dem Bolzenschneider. Das hat nicht geklappt. Ich dachte, hä, man kann doch eigentlich alle Fahrräder damit knacken. Ging nicht. Ja, und seitdem stehen die da. Und deswegen bin ich jetzt sehr auf Leihfahrräder ausgewichen. Halt auch hier in Leipzig, weil ich halt sowieso, also ich konnte keins mitnehmen, weil ich konnte sie nicht aufschließen. Aber ich habe hier in Leipzig auch keins. Habe aber gemerkt, dass hier eigentlich alle die ganze Zeit nur Fahrrad fahren. Ja, und bin deshalb jetzt eine Leihradfahrerin.
Das ist ja auch völlig okay. Und da haben wir doch gleich mehrere Themen, an denen man nachfragen kann. Als erstes möchte ich natürlich sagen, niemand muss sich hier schämen. Und niemand muss sich dafür schämen, dass er oder sie nur Schönwetterfahrerin ist. Das ist halt manchmal so. Und außerdem finde ich, das kann man schon mal sagen, du hast offensichtlich mit deinem Schloss eine gute Wahl getroffen. Weil es scheint wirklich sehr sicher zu sein.
Ja, offenbar. Ich verstehe es auch nicht. Und man muss aber auch sagen, eben, die Räder wurden mir bisher auch in Berlin nicht geklaut, was ja auch eine Leistung ist. Also...
Ja, also zumindest so, was man so hört. Wobei ich glaube, Leipzig in so Statistiken Berlin noch abhängt. Ich glaube, Leipzig ist mal die Hauptstadt des Fahrraddiebstahls gewesen. Aber wir können ja lieber ein bisschen über die Sache mit dem schönen Wetter sprechen. Also gesetzt dem Fall, du kommst irgendwie an deine Räder. Vielleicht bringt dir ja sogar jemand den Schlüssel zurück. Was ist das eigentlich für ein Idioten-Move, jemand die Schlüssel zu klauen? So, aber... Das passiert irgendwie, du kommst an deine Fahrräder ran. Was heißt das dann, Schönwetterfahrerin? Legst du deine Alltagswege dann mit dem Rad zurück oder fährst du mal, ich packe jetzt mal so meine Berlin-Klischees aus, in Grunewald oder aufs Tempelhofer Feld oder was machst du da?
Ja, schon Alltag, aber auch Tempelhofer Feld, weil ich wohne direkt da. Aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die da wild ihre Runden drehen, aber so einmal quer rüber im Alltag, das mache ich schon extrem oft. Und ja, Ausflüge nehme ich mir eher immer vor mit dem Rad. Mache ich dann aber doch nicht. Mit schönem Wetter meine ich auch so ein bisschen, dass ich, sobald es halt kalt wird, keine Lust mehr habe, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich nehme es mir aber jedes Jahr vor, weil meine Mitbewohnerin ist immer komplett angezogen mit Regenhose, kompletter Montur und fährt bei Wind und Wetter jeden Morgen und jeden Abend. Ja.
Ja. So ein anderes Klischeebild von Berlin, was ich so im Kopf habe, ist auch ne, dieses... Ja, auf die Spitze getrieben, was manchmal so ein Freund von mir, der hat da lange gewohnt, der sagt, das ist halt wie viele Dörfer und man ist dann halt so in seinem Kiez, also in seinem Bereich, aber es ist wahnsinnig schwer oder es dauert halt wahnsinnig lang, von dem einen Teil der Stadt ans gegenüberliegende Ende zu kommen. Und da braucht man auch mit dem Fahrrad wahnsinnig lang so, das ist wie, wenn ich mich hier in Zug setze, dann bin ich schneller in Dresden. Ist das so?
Naja, das kommt drauf an, wo in Berlin man hin will. Also klar, wenn ich irgendwie von der Köln nach Pankow will, dann brauche ich halt eine Weile und dann muss man, fährt man schon, keine Ahnung, je nachdem, wie schnell man fährt, ne? Aber da fährt man ja schon mindestens 45 Minuten, würde ich jetzt sagen. Das finde ich ist schon eine Strecke.
Ja. Ja, da gibt es Leute, die sagen, boah, geil, 45 Minuten, da fängt der Spaß erst an. Andere sagen so, aha, das reicht dann langsam. Und ist ja auch Stadtverkehr. Wie fühlst du dich auf dem Rad in Berlin? Wir haben das ja auch immer wieder thematisiert, was so verkehrspolitische Entscheidungen da anbelangt. Also fühlst du dich sicher in Berlin auf dem Rad?
Nö. Aber ich glaube, ich bin auch irgendwie dran gewöhnt. Also ich fahre mein ganzes Leben Fahrrad in Berlin. Deswegen, ich habe das Gefühl, man gewöhnt sich an so ein leichtes Gefühl der Unsicherheit. Oder man muss halt einfach sehr aufpassen und sehr achtsam fahren, glaube ich. Aber ich finde es, also bei mir gibt es schon pro Fahrt mehrere Situationen, in denen ich denke, ah, das hätte auch schief gehen können.
Ja, und da hat es ja einige Ideen gegeben, in Berlin da Infrastruktur zu verändern. Und die sind jetzt, das haben wir ja auch schon angesprochen, ziemlich hart eingebremst worden, auch nochmal, wie ich jetzt gelesen habe. Aber ich will trotzdem nicht nur über solche politischen Entscheidungen reden oder über geklaute Schlüssel und festgeschlossene Fahrräder, die nicht befreit werden können, sondern hast du ein schönes Fahrraderlebnis aus Berlin für mich? Für uns. Erinnerst du dich an eine schöne Radfahrt in Berlin?
Boah, nee. Also weiß ich nicht. Ich habe, also keine Ahnung, eine schöne Radfahrt. Doch, ich habe auf jeden Fall schöne Fahrradtouren gemacht, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, für mich gibt es eher so schöne Fahrradmomente auch im Alltag, wenn das Wetter irgendwie schön ist und man fährt entweder, keine Ahnung, man fährt irgendwo hin, kommt davon zurück und auch wenn man das nicht soll, hört zum Beispiel ein bisschen Musik und hat dann aber einfach, ja, so ein, ich habe dann schon so ein kleines Freiheitsgefühl in dem Moment oder freue mich dann einfach und dann macht es mir auch wirklich richtig Spaß und denke, ah, man könnte auch mal eine längere Tour machen.
Ja, und das ist doch schön. Da sehen wir wieder dieses kleine Freiheitsgefühl, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Ich glaube, das haben viele Leute mit dem Rad. Das ist so ins Rad eingebaut, glaube ich, dass das Potenzial da so drin steckt. Und auch wenn man sich vielleicht nicht ganz so sicher fühlt, wie jetzt du in Berlin, dann kommt das trotzdem durch. Das ist am Ende relativ stark. Das ist klein, aber es ist stark. Dann werden wir doch mal sehen, ob wir in dieser Ausgabe des Fahrradpodcasts Antritt auch das eine oder andere Freiheitsgefühl irgendwie erhaschen können. Und ich würde sagen, wir legen los. Und ich freue mich auf diese Ausgabe mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich da sein darf.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Wir haben es hier zu unserem Podcast-Geburtstag angekündigt, dass wir ein paar Geschenke auspacken werden und das nächste und ich glaube auch das letzte oder je nachdem, wie man es zählt, also eins der weiteren, kommt in dieser Ausgabe, denn wir kommen endlich dazu, eine neue Serie zu starten, die wir schon eine ganze Weile auf dem Zettel haben. Sie heißt Das Rad meiner Träume und es geht darin genau darum, es geht um das Rad nicht meiner Träume, sondern eurer Träume und das kann ein Fahrrad sein aus der Vergangenheit. Es kann eins sein, das ihr gerade aktuell besitzt oder es kann eins sein, was ihr noch nicht habt oder was es vielleicht noch nicht gibt. Ein Rad aus der Zukunft. Wir wollen in das Rad meiner Träume mit euch darüber sprechen und den Auftakt, den macht in dieser Ausgabe niemand Geringeres als Jens Klötzer vom Tourmagazin, unser Technikfreund und wir träumen uns mit ihm alle auf eine Poststraße im Nirgendwo.
Und in der Ausfahrt des Monats wird's bergig und wir fahren mit Steve und ein paar anderen Leuten von Slowenien nach Kroatien. Das aber nicht einfach so, sondern auf Klapprädern und ein Eis kommt auch drin vor. Mehr dazu in der Ausfahrt des Monats.
Und jetzt geht's erstmal mit Jens auf sein Traumrad. Dieser Fahrradpodcast, der hat noch was einzulösen.
Stimmt.
Denn wir haben im Frühjahr, im sehr frühen Frühjahr, fast vielleicht sogar im Winter.
Spätwinter.
Versprochen, dass wir hier Geschenke auspacken. Eins nach dem anderen. Und wir versuchen ja, euch jede Woche ein kleines akustisches Geschenk zu machen, das mit dem Fahrrad zu tun hat. Aber wir wollten auch noch so ein bisschen, naja, neues, wie soll ich sagen?
Ich finde, wir machen das übrigens jede Woche, aber ja.
Genau, aber gut, wie so ein Geschenk ankommt, das haben wir natürlich nicht in der Hand. Aber wir wollten so eine neue Schublade ist vielleicht das Bild aufmachen. Mhm. Oder ein neues in unserem Regal, in unserem Geschenkeregal.
Aber Schublade denke ich sofort an Süßigkeiten. Aber
ah ja, eine neue Etage einziehen. Also, wir haben uns gedacht, wir sprechen hier seit über 10 Jahren inzwischen über Fahrräder, über Menschen, die was mit Fahrrädern machen, die fahren, die nach vorn bringen, die sich politisch dafür einsetzen. Über Technik, über Ausfahrten, ihr kennt das alles. Aber was wir noch relativ selten gemacht haben, ist, dass wir über konkrete Fahrräder gesprochen haben. Da gibt es eine Lücke und ich habe ab und zu immer...
Manchmal über deins oder meins, aber genau.
Ja, und ich auch so die Rückmeldungen, die so kommen von Leuten, die uns schreiben, die uns anrufen, die sind manchmal relativ nah am Gerät. Und da haben wir uns gedacht, dann gehen wir doch einfach nah ans Gerät und sprechen über konkrete Fahrräder.
Das Gerät.
Das Gerät. Und wir nennen diese neue Serie, die wir hier starten, hiermit wird diese Serie gestartet, wir nennen sie Das Rad meiner Träume. Und ich möchte gleich zum Anfang sagen, dass diese Einordnung in alle Richtungen funktioniert. Es kann sich dabei also um ein Rad handeln, das ihr schon mal besessen habt. Wenn ihr sagt, damals... Der Halbrenner, der ist es gewesen, den ich in irgendeinem französischen Dorf mir da aus der Scheune gezogen habe. Oder wenn ihr sagt, das, was ich jetzt genau hier habe, das ist ein Traumrad, weil damit habe ich das und das erlebt und das kann das und das.
Ich habe mehrere Räder meiner Träume.
Mhm, siehst du? Also und es kann auch
was. Polyamor ist das.
Ja, da wird es jetzt sehr spannend. Und es kann natürlich auch ein Rad sein, das in der Zukunft liegt. Dass ihr euch erträumt, dass es vielleicht noch nicht gibt, weil noch niemand hat es geschafft, das zu bauen. Oder... Die Mittel, um das zu erwerben, sind noch nicht da. Ganz egal was, erzählt uns davon und uns ist es nicht nur gelungen, hier endlich mit diesem Geschenk für euch zu starten, sondern wir haben auch noch einen Stargast dafür gewinnen können, uns von seinem Rad der Träume zu erzählen.
In diesen Tagen passt der Titel auch ganz gut, der Technikpapst.
Oh. Jens Götzer ist im Studio und hat mir gesagt, dass er ein Traumrad hat und ich bin ganz gespannt, weil ich weiß nicht, was es ist und deswegen würde ich sagen, legen wir einfach los mit unserer neuen Serie, das Rad meiner Träume, und diesmal ist im Studio Jens Götzer vom Tourmagazin. Hallo Jens.
Hallo, guten Tag.
Super, dann will ich zum Anfang von dir wissen, das Rad deiner Träume, ist es eins aus der Vergangenheit, ist es aus der Gegenwart oder ist es aus der Zukunft?
Mein Rad meiner Träume kommt schon aus der Zukunft, aber ich glaube, es ist nicht so weit weg, weil es sich aus Technologien zusammensetzt, die es im Grunde alle schon gibt. Ja.
Was ist denn das Rad deiner Träume, um mal direkt zum Punkt zu kommen?
Also es ist nicht mit einem Wort gesagt.
Das ist okay.
So mit so ein paar Sätzen.
Dafür ist ein Podcast ja ganz gut geeignet.
Genau.
Ja.
Also, die mich so ein bisschen kennen, die wissen, dass ich ein großer Fan guter Aerodynamik bin. Deswegen muss es oder sollte es ein sehr aerodynamisches Rad sein. Schon auch optisch, weil ich das toll finde, weil ich das Design, diese Designsprache von aerodynamischen Rahmen und Laufrädern toll finde.
Also, um dich selbst zu zitieren, eine Flunder.
Eine Flunder, genau. Es sollte eine Flunder sein. Und schon im Grunde auch ein Straßenrennrad. Ich glaube, dem kommt es am nächsten. Aber mit Reifen, die so, ich sag mal, 35, vielleicht 40 Millimeter breit sind. Also deutlich breiter, als auf der Straße gefahren wird oder im Rennen gefahren wird. Es sollte auch nicht so hart sein wie eine Aeroflunder, sondern komfortabler. Es sollte einen etwas besseren Geradeauslauf haben als ein Straßenrennrad, weil es so für Forstwege und Feldwege, die so von Autoreifen auch schon 100.000 Mal platt gefahren sind und eigentlich glatt sind, aber kein Asphalt. Dafür sollte es gedacht sein.
Und ich dachte, weil du freihändig fahren willst.
Nee. Auch dort möchte ich freihändig fahren. Okay. Ja. Genau, das sind so mal die Grundeigenschaften.
Ich bin beeindruckt, denn es ist so, wir haben da so ein bisschen so Überschneidung. Also es trifft auch in einigen Teilen meinen Geschmack oder das, was ich auch einfach persönlich gut finde. Und da muss ich aber an der Stelle fragen. Jens, das mit den dickeren Reifen, bist du denn da jetzt auch dem Marketing zum Opfer gefallen?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin meinen Erfahrungen zum Opfer gefallen, die ich über die Jahrzehnte gesammelt habe, weil man dann doch irgendwie so ein Rad hat, mit dem man das meiste machen kann. Man wird auch mit so einem Rad nicht irgendwie über wurzelige Trails, also man wird es fahren können, aber es wird nicht großen Spaß machen. Aber das will ich eigentlich auch gar nicht, brauche ich nicht. Ich will eigentlich die Geschwindigkeit spüren, den Speed spüren. Und das kann man mit guten, schnellen, glatten 40 mm Reifen auch noch auf der Straße. Und die reichen halt auch aus, um mal so einen Stein wegzustecken, der irgendwie auf dem Feldweg rumliegt.
Um mal Gerolf zu zitieren, es ist also im klassischen Sinne ein Allroad Fahrrad?
Ja, weil Allroad-Fahrräder, so wie man sie aus dieser Schublade kennt, mir viel zu komfortabel sind, auch von der Sitzposition, also vor allen Dingen von der Sitzposition, nicht vom Federkomfort, aber vor allen Dingen von der Sitzposition, die sind meistens sehr aufrecht. Und das möchte ich nicht. Und sie haben viel zu wenig aerodynamische Optik. In der Regel, genau.
Meinst du tatsächlich auch eher das Fahrverhalten oder die Metaebene sozusagen?
Ja. Aber deswegen sagt es ist so aus verschiedenen Ecken zusammengesetzt. Also so diese Elemente vom Straßenrad, die Aerodynamik, die Sitzposition, das Lenkverhalten. Die Elemente vom Allroad-Bike sind so die Reifenfreiheit. Und was ich gerne noch hätte, ist so ein Zusatznutzen, wo ich mich immer frage, warum den noch keiner in einem Rad verbaut hat, so konsequent. Also es gibt Ansätze bei einer amerikanischen Firma namens Cannondale. Die haben so einen Akku im Rad, der so ein Licht betreibt, vorne und hinten, der den Radcomputer laden kann. So ein Abstandsradar hinten, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ich hätte das gerne noch kombiniert mit einem Nabendynamo. Und die Schaltung soll mir geladen werden davon, damit ich nie wieder zur Steckdose muss.
Damit man das nicht zu Hause machen muss.
Theoretisch, ich würde das nie tun, aber 8 Wochen lang irgendwie durch Tadschikistan fahren könnte.
Wie ist da gerade die politische Situation?
Ohne Powerbank. Ja.
Also ich bin hier heftig am Nicken bei mindestens 80% dessen, was du erzählst. Und es ist aber interessant, dass du sagst, nach Tadschikistan, durch Tadschikistan fahren, ohne dass ich das jemals machen würde, hast du, glaube ich, gesagt. Also, was hast du mit dem Rad vor? Und genau, erstmal, warum willst du das Rad haben? Was hast du damit vor?
Ich will es vor allem vermeiden, mich entscheiden zu müssen, welches Rad nehme ich denn da jetzt? So zwischen grobstolligen, aber aufrecht sitzenden Gravelbike und Straßenrad, wo ich aber dann doch nicht weiß, wie sind die Wege, regnet es, vielleicht wird es matschig oder so, sondern so das, naja, das Beste aus allen Welten ist immer so ein Marketingbegriff, aber so wenig Kompromisse wie möglich eingehen zu müssen und doch nur ein Rad zu haben.
All in one.
Ja, all in one. So. Mhm. Und das, was ich so mag am Radfahren, zu unterstreichen. Und das, was ich eh nicht so gerne mache, das kann man dann auch weglassen.
Was magst du und was magst du nicht?
Ja, sagte schon, ich mag die Geschwindigkeit, ich mag den Speed, ich mag sehr sportlich sitzen gerne, ich mag schnell fahren. Ich mag, und ich weiß nicht, ob das zu nerdig ist oder ob die Erfahrung schon mal jemand gemacht hat, so irrsinnig schnell, also viel zu schnell über Feld- und Waldwege zu ballern, die das jetzt vom Untergrund noch hergeben, aber wo man einfach schon sehr aufmerksam sein muss. Ja, so ist irgendwie Slalom fahren um Löcher und hier mal von der Kante springen. Und
du bist
so
nicht allein, die Erfahrung haben schon andere auch gemacht.
Und das so mit 35 Sachen oder so, das macht einfach Spaß. Aber meistens hat man das falsche Rad dafür. Mhm. Meistens hat man ein viel zu breit bereiftes, was schwer und träge ist und nicht so richtig in die Gänge kommt und was nicht wendig genug ist, um da irgendwie so Slalom zu fahren. Ja. Oder man hat eins mit viel zu schmalen Reifen, wo man immer Angst haben muss.
Was mich interessieren würde, ist, du hast gesagt, du willst diese Geschwindigkeit und diesen, ich nenne das jetzt mal auch die Aggressivität im positiven Sinne, aber du willst auch Komfort. Wo kommt der Komfort dann her?
Du meinst, wo er technisch herkommt? Ja, die Reifen machen natürlich schon was, so 40 mm, da geht schon was, die fährt man mit echt wenig Druck, würde ich so wahrscheinlich unter 2 gehen oder so. Und es gibt natürlich Rahmenkonstruktionen, die verdammt gut flexen können und damit habe ich ehrlich gesagt gute Erfahrungen gemacht, sowohl am Lenker als auch an der Sattelstütze.
Da sind so viele interessante Sachen drin. Ich versuche mir die wichtigen rauszupicken. Du hast vorhin gesagt, du willst ein bisschen mehr gerade Auslauf haben. Und jetzt eben hast du aber auch von Wendigkeit gesprochen. Wie bringst du die beiden Sachen zusammen? Was bedeutet das für dich?
Also das, im Grunde ist es die Frage, aus welcher Richtung man kommt. Ja, ich will ein bisschen besseren gerade Auslauf als beim Rennrad haben, damit es mir nicht immer den Lenker verreißt, wenn da irgendwie mal ein kleines Hindernis kommt. Aber schon wendiger als beim typischen Gravelbike. Also die sind wirklich oft stoisch gebaut, ja, dass man wirklich Mühe hat, irgendwie die ums Eck zu kriegen. Und das sind Feinheiten irgendwo da.
Sprechen wir da über diese magische Größe des Nachlaufs?
Ja.
Okay.
Ja, ja. Und es wird Räder geben, die das erfüllen wahrscheinlich. Und da wird man wahrscheinlich im Allroad-Segment suchen müssen, weil solche Geometrien sind eigentlich immer auf genau eine Reifenbreite hin konstruiert. Und deswegen kann es schon Sinn machen, ein Fahrrad zu haben und dort verschiedene Reifen drauf zu ziehen, aber man wird dieses Fahrverhalten immer ändern. Und deswegen suche ich eins, wo das perfekt ist und immer bleibt und wo man dann eine Kompromissreifengröße findet, die für diese Untergründe taugt.
Und die liegt für dich ungefähr bei diesen 40 mm?
Zwischen 35 und 40 würde ich sagen. Ja.
Da liegt sie für mich auch. Und wir haben es ja jetzt hier mit einem Segment zu tun, was sehr, also das ist wahnsinnig vital. Ich stimme dir darin zu, dass da sicher einige Entwicklungen kommen wird. Also ich habe das Gefühl, es geht da erst so los. Ne? Aber wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen, wir haben es jetzt damit zu tun, dass wir plötzlich beim Rennrad, ich sag mal normalem Rennrad in Anführungsstrichen, schon so ein bisschen in so eine Richtung gehen. Also Reifen sind breiter geworden. Ne? Ich kann schon mehr solche Sachen fahren. Dann habe ich ein Gravelbike, was dazugekommen ist. Das gab es einfach vor einer ganzen Weile nicht. Und jetzt habe ich da noch so diese Allroad-Kategorie drin, die eben so mit einigen der Eigenschaften kommt, die du beschrieben hast. Neulich in der Diskussion habe ich die Frage gelesen in dem Fall, dass jemand gesagt hat, ja, was unterscheidet denn der jetzt so ein Rad, hier so ein quasi ein Rennrad mit 40 mm Reifen für auch mal ein bisschen schlechte Wege. Was unterscheidet das denn noch von einem Gravelbike? Also wie feingliedrig ist diese Unterscheidung und warum macht sie in deinen Augen trotzdem Sinn? Weil du legst ja Wert drauf.
Ja, ich lege Wert drauf, weil man, also es geht ja, vor allen Dingen ist das Thema die Reifenbreite. Und wenn man jetzt so ein Straßenrad nimmt, was jetzt, die sind ja heute in der Regel für 28 oder 30 mm breite Reifen.
Ja, unter 32, unter 32 geht eigentlich nichts, ne, an Freiheit.
Ja, Freiheit, ja. Also ja. Genau, Freiheit gibt es auch für 34. Aber richtig wie ein Rennrad fahren, tun sie sich eigentlich noch mit 28 oder mit 30. Reinbauen kann ich die da, aber es wird nicht das Fahrverhalten haben, wie es eigentlich gedacht ist. Ja, ich werde damit auch Feldwege fahren können, aber nicht so, wie ich das will. Ja, ja, das sind dann nur Feinheiten, aber das bräuchte dann ein bisschen anderen Gabelwinkel oder ein bisschen, da musste schon noch ein bisschen getuned werden. Und ich will dann auch nicht, dass der Radstand zu lang wird, weil dann fährt es sich wieder wie so ein Gravelbike. Ich kann natürlich auch ein Gravelbike schmale Reifen reinziehen, aber es fährt sich dann nicht so, wie ich das will.
Wir haben hier uns auch ein paar Fragen überlegt, die wir in dieser neuen Serie immer stellen wollen. Und eine führt ein bisschen weg von den Technikfragen, aber die ist trotzdem auch wichtig. Welche Farbe hat das Ding?
Blau-Metallic. Mhm. Ja, blau-Metallic.
Weil?
Das irgendwie weiß ich nicht. Also ich hatte mein erstes wirklich gutes Fahrrad war blau-Metallic, ein Marin Mountainbike. Und das ist so ganz spontan, fallen mir irgendwie viele Räder in blau-Metallic ein, die mir gut in Erinnerung geblieben sind. Ein Giant Propel oder sowas zum
Beispiel. Ich finde, das ist eine sehr gute Farbe.
Ja, nicht, also hat ist eine Farbe, ja, nicht irgendwie schwarz, sondern aber nicht irgendwie sowas Auftragendes, so was man, wo man jetzt nach einem Jahr sagt, ach, hätte ich doch mal
Hab
was
ich mir
anderes,
überguckt.
Ja. ja. Ja.
Also diese Farbe macht zum Beispiel Tandems schnell. Mhm. So, das ist schon mal, kann ich aus Erfahrung sagen. Das ist, insofern würde ich dir da voll zustimmen. Jetzt haben wir über hier sehr spezifische Eigenschaften schon eine ganze Weile gesprochen. Hat dieses Rad noch andere Eigenschaften, die wichtig sind, aber über die wir noch nicht geredet haben? Was ich mich zum Beispiel die ganze Zeit frage ist, hat es Schutzbleche?
Nee, Schutzbleche hat es nicht.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Braucht es auch nicht, nee. Weil ich glaube, also ja, oder die Erfahrung habe ich auch schon gemacht auf meinen Lieblingsreifen, nämlich breit und glatt, sollte man den Schlamm nicht fahren. Sollte man sich dann doch ein anderes Fahrrad nehmen. Und ich fahre ja lieber im Trockenen und ich würde da lieber so eine Staubfahne hinter mir herziehen, als so Schlammspritzer am Rücken zu haben, ja.
Welche anderen Eigenschaften müssen wir noch besprechen?
Naja, es sollten sich natürlich Taschen montieren lassen. Wobei wir dann eher...
Für die 8 Wochen.
Ist aber, was ich vorhin sagte, das würde ich nicht machen. Ich würde vor allen Dingen nicht 8 Wochen machen. Ich würde natürlich schon mal durch Tadschikistan fahren, so. Aber so für eine Woche. Und da kommen wir dann aber eher ins Taschengeschäft. Ich möchte nicht ein Fahrrad haben, das dann irgendwie 70 Schraubösen hat, damit ich da irgendwelche Gepäckträger dran schrauben kann. Nee, das beißt sich auch so mit diesem cleanen Aero-Look. Sondern ich bräuchte eigentlich Taschen, die gut gemacht sind. Es gibt da so ein paar, ja, ich kenne so Wir hatten mal so eine amerikanische Taschenfirma, da gab es so eine Halterung, die unter den Sattel schon geschraubt wurde. Und da dran hat man diese Arschrakete.
Ja, so das ist ja auch der offizielle Begriff, Arschrakete.
Ja, ja, genau, solche Lösungen. Ja. Ja, oder diese Fitlock-Systeme, wo du nur mit dem Magneten irgendwie sowas. Mhm. Sowas. Auch für den Lenker vorne, bloß die Tasche ran, klack. Sowas, ja, aber ja, was die Optik nicht stört. Sowas würde mir noch
gefallen. Und die Aerodynamik nicht,
und die Aerodynamik nicht stört. Nee, klar. Das darf man nicht sehen, wenn die Taschen nicht dran sind. Mhm. Aber wenn sie da sind, irgendwie klack, 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 schnell ab ins Steigenberger Hotel.
Ja. Ja, wenn dafür noch was übrig ist, dann ist ja schön.
Aber Four Seasons in Tadschikistan.
Ja, okay. Noch irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, also Nabendynamo hast du genannt, deswegen denke ich, also du fährst zwar, also im Dunkeln fährst du schon, aber wenn es regnet nicht. Ja,
ja, ja, ich fahre auch, wenn es regnet, klar. Aber ich würde es jetzt nicht so, also dann mache ich mich halt nass. Ja, ist schon okay.
Mal abgesehen von Tadschikistan, das wissen wir jetzt schon, aber wo fährst du dieses Rad?
Also vor allen Dingen auf den angesprochenen Feld- und Forstwegen. Das finde ich einen wahnsinnig tollen Untergrund. Kann auch sandig werden und mal so ein bisschen tief und so.
Brandenburg.
Bisschen quarkig, ja, das kann es auch mal werden. Aber gerne schnell und dass man sich nicht umgucken muss, umhören muss, kommt jetzt was, muss ich da irgendwie Vorfahrt beachten? Weil das will ich alles nicht, ich will einfach ballern und da so lang. Und dann ist es halt trotzdem glatt und man hat aber was zu tun, weil immer irgendwie mal ein kleines Hindernis kommt, so. Ja.
Das klingt so, als ob du mit dem Rad, ohne das jetzt zu sehr überhöhen zu wollen, auch in so einen Flow kommen möchtest.
Ja, total. Ja, ja. Und ich finde halt, dass man das auch hier in unserer Heimat wahnsinnig gut machen kann. So, ne? Diese schnurgeraden Feldwege, die so die Dörfer, so alte Poststraßen irgendwie so, die sowas noch gibt. Ja, also man ist ja dann oft so, entweder man nimmt das Gravelbike und dann versucht man gleich richtig irgendwo auch mal einen Trail zu finden und sowas. Oder man nimmt das Rennrad und dann fährt man immer die gleiche Runde über Goldson und so. und da finde ich dann immer, da gibt es eigentlich so viel zu entdecken. Das sind so Straßen, die man nie fährt, aber das wäre das ideale Rad dafür.
Letzte Frage, wie lange dauert es, bis du das Rad besitzt oder bis es das gibt?
Bis es bei dir ist.
Bis du es besitzen kannst.
Also irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren. Schätze ich. Also deswegen sagte ich, es ist nicht mehr so weit weg. Es gibt es alles schon, diese Technologien so und ja, es gibt so Ansätze, ne? So die Aero-Räder, wo schon breitere Reifen reingehen, diese Marathon-Räder, wo diese Elektronik schon drin verbaut ist und sowas und irgendwann kommt einer auf die Idee und setzt es richtig zusammen für mich.
Ich schreibe es schon mal auf, Mai 2030, sprechen wir drüber.
Noch mal, ja.
Ich würde sagen, ja, spätestens dann. Und Jens, ich bin wirklich gerührt, weil ich habe
geschüttelt ein bisschen.
Nee, weil ich habe eben, also erstens kann ich 80% dieses Rades bin ich voll dabei, glaube ich so ungefähr.
Bis auf die Schutzbleche.
Ja, zum Beispiel. Ja,
da geht's schon mal los.
Ja. Und ich habe, bevor du das gesagt hast, habe ich hier für mich schon mal nachgeschaut, denn es ist wirklich so, wir beiden würden uns nicht kennen. Oder unsere Freundschaft hat viel beginnend mit einer alten Poststraße zu tun. Die hat zumindest wir kannten uns schon so entfernt, aber die hat unsere Beziehung intensiviert. Eine alte Poststraße zwischen Stauchitz und Wölkisch, hier irgendwo in Sachsen. Und ich fahre auch am liebsten Räder, die da auf sowas rumfahren können. Und dann sagst du jetzt auch noch Poststraße. Das finde ich richtig gut. Deswegen kann ich dieses Traumrad sehr gut nachvollziehen und finde es toll, dass du uns davon erzählt hast. Und wer uns auch von seinem oder ihrem Traum halt erzählen will.
Ist herzlich eingeladen.
Genau. Egal, ob es aus der Zukunft, der Vergangenheit oder der Gegenwart kommt. Gebt uns Bescheid, schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm. Wir werden jetzt hier öfter über Traumräder sprechen. Vielen Dank.
Bin schon gespannt.
Charlotte, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten mit unserem Technikfreund Jens Klötzer über sein Traumrad, sein Rad seiner Träume gesprochen. Und natürlich schließt sich da sofort die Frage an dich, wenn du dir jetzt ein Rad erträumen könntest oder dir eins vorstellen könntest, wie sähe das aus? Hast du ein Rad deiner Träume?
Ja, also ich muss sagen, eigentlich habe ich schon fast das Rad meiner Träume, nur kann ich es ja gerade, wie ich erzählt habe, nicht benutzen, weil es angeschlossen im Fahrradkeller steht, weil ich suche mir viele meiner Dinge nach den Farben aus. Also auch mein Laptop, Radio und so weiter, schon mein Leben lang, genau, ist für mich die Farbe das Wichtigste. Und das Fahrrad hat so ein Hellblau und das hat mir mein Onkel zusammengebaut und hat es nämlich genau so gemacht, wie ich es mir gewünscht habe, nämlich, dass es so ein bisschen der Style von einem Rennrad ist, aber eben in der Stadt gut funktioniert, weil ich brauche einen Gepäckträger, wenn ich damit dann irgendwie ins Freibad fahre oder so. Und natürlich auch Licht und so weiter, Schutzblech. Und das habe ich da eigentlich. Das ist ein altes italienisches Damenrad und ich möchte es halt nur benutzen. Deswegen wäre jetzt mein Traum einfach, dass ich bald eine Flex habe und mein Schloss aufknacken kann, damit ich mein Traumrad wieder habe.
Oder vielleicht das Rad deiner Träume dann eins, das nicht mit einem Schloss, dessen Schlüssel dir nicht entwendet werden kann. Ich muss auch nachfragen, bei dem konkreten Rad, was du nennst. Du sagst, es ist ein Damenrad, ein italienisches Damenrad, aber wie ein Rennrad. Hat es so vom Steuerrohr von vorn nach hinten verlaufende parallele Streben, so ein Oberrohr, so ein, man nennt es dann Mixtee-Rahmen, also so einen elegant geschwungenen Rahmen so ein bisschen?
Also der Rahmen ist geschwungen, aber nicht mit zwei, sondern es ist einfach nur eine Stange.
Okay. Und es ist hellblau Metallic, sagst du?
Ja.
Ja, du bist jetzt bei dem Gespräch mit Jens nicht dabei gewesen. Weißt du, welche Farbe er gepickt
Nein.
hat? Ich glaube, er sagt dunkelblau Metallic.
Ah.
Also blau Metallic ist auf jeden Fall eine starke Farbe. Und ich finde es auch interessant, dass du quasi so ein Allround-Rennrad, sage ich das mal, also ein zügiges Rad für den Alltag da beschreibst. Was macht für dich den Reiz des Rennrades da aus? Warum sagst du sowas hätte ich gern?
Ich glaube einfach, weil es schön aussieht und das in Berlin alle haben. Nein, ich finde es einfach ästhetisch schön. Also ich habe auch ein anderes Rad, ich nenne das halt vielleicht eher mein Alltagsrad, das ist halt so ein, weiß ich nicht, Citybike oder wie auch immer man das nennt. Aber ich finde es einfach schön und es macht irgendwie Spaß, Sachen zu benutzen, die schön sind. Da macht das Fahrradfahren auch mehr Spaß.
Auf jeden Fall. Und das spielt ja auch eine große Rolle, finde ich auch immer. Ne? Also wie so eine Maschine aussieht und also wir sind ja hier unter uns im Fahrrad-Nerd-Podcast und wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, dass es halt Leute gibt unter uns, ich gehöre zu denen. Ich kann mir ein Fahrrad auch wirklich lang angucken, um dieses Objekt, was ja auch gleichzeitig so eine wahnsinnige Maschine ist, um das irgendwie zu begreifen. Und ich finde, da steckt auch eine wirklich große Eleganz drin. Du nickst. Welche Farbe hat das zweite Fahrrad, was du hast?
Dunkelgrün.
Okay.
Das ist ein altes Rad von meiner Mutter und ich habe keine Ahnung, was das für eins ist.
Ja, okay.
Aber mir wurde gesagt, dass es eine extrem gute Federung hat.
Mhm.
Ja.
Okay. Und ich höre aber raus, dass du das hellblau Metallic deutlich bevorzugst.
Ja, weil es schöner ist.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen und wir können so ein bisschen überleiten zu unserem nächsten Gespräch, was wir ja zusammengeführt haben. Mhm. Auch da geht es um Rahmenform, aber wir gehen bei dieser Diskussion um Rahmenform in der Ausfahrt des Monats ein bisschen weiter raus aufs Eis. Es geht nicht um so klassische Rahmenform. Lasst euch mal überraschen. Hier beim Antritt auf Detektor FM sammeln wir Fahrradgeschichten. In der Ausfahrt des Monats sprechen wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Und das kann alles Mögliche sein, egal ob eine Weltreise oder eine Trainingsfahrt oder ein Sprint im Stadtverkehr oder auch mal eine Langsamfahrt. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Ja, in dieser Ausgabe sprechen wir mit Steve in Ljubljana, denn er hat Anfang Mai mit Freundinnen und Freunden ein kleines oder vielleicht auch großes Klappradabenteuer auf dem Weg zur kroatischen Insel Zres erlebt. Wir müssen unbedingt drüber sprechen und ich sage Hallo nach Slowenien. Hallo Steve.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Steve, mit dem Klapprad an die Adria, das könnte eigentlich auch ein Filmtitel sein. Was treibt dich auf die Insel Zres?
Ja, also es klingt jetzt erstmal nach so einer großen Weltreise oder einer Europareise im Podcast. Eigentlich ist es aber so, ich lebe in Slowenien, in Ljubljana seit 2 Jahren und da ist die Insel Zres gar nicht mehr so weit. Und was mich an der Insel reizt, ist jetzt auch gar nicht mal so das Meer, sondern es ist eher die Ruhe, die es da auch gibt. Also es ist eine recht große Insel, die größte kroatische Insel. Da gibt es gar nicht so viel Verkehr und ich fahre immer gern Fahrrad mit Freunden, mache gern eintägige, zwei-, dreitägige Ausflüge und da ist die Insel Zres wirklich so ein, es liegt so ein bisschen auf der Hand, dass man da auch mal hinfährt von hier aus.
Ja, du hast gesagt, nicht so weit, aber wie weit ist das denn von dir zu Hause aus dann?
Genau, also von Ljubljana aus ist es, ja, so mit dem Zug fährt man so 2-3 Stunden an die Küste nach Rijeka. Das ist dann schon in Kroatien und Rijeka war die große ungarische Hafenstadt, als das noch zu Österreich-Ungarn gehörte. Und da fährt man dann mit dem Zug hin, zumindest wenn man kein Auto hat oder nicht ganz so weit mit dem Fahrrad will. Und dann ist es noch 30 Kilometer an der Küste lang, die Ostseite von Istrien. Und da gibt es dann eine Fähre rüber nach Zres. Und das ist dann ganz kurze Fähre eigentlich, so eine Überfahrt von 20, 25 Minuten.
Ich habe das mal hier in den Routenplaner eingegeben, also in den Fahrradroutenplaner. Und der hat mir gesagt, von Ljubljana nach Rijeka sind so ungefähr 120 Kilometer. Dann sagst du noch 30 Kilometer auf die Insel. Also ist das so ungefähr die Streckenlänge, 150 Kilometer?
Genau, also wenn man ambitioniert ist oder guten Rückenwind hat, dann kann man das auch mit dem Fahrrad machen, die ganze Strecke. Genau, und aber in dem Fall war es dann so, also wir waren letzten Endes dann zu viert unterwegs. So in zwei Gruppen sind wir hingefahren. Ich bin mit meiner Freundin vorausgefahren. Und da hatten wir jetzt auch keine Rennräder dabei. Wir haben so ein bisschen gemischt. Also es ist noch ein Kumpel dann in der zweiten Gruppe mitgefahren von mir und der hatte noch Besuch und die hatte kein Fahrrad dabei. Und da haben wir so ein bisschen rausgekratzt, was wir so alle da haben. Und dann war das letzten Endes war es so ein Rennrad, zwei Klappräder und noch ein so ein Stadtfahrrad. Und da wären jetzt so 150 Kilometer Strecken ein bisschen zu weit gewesen. Und es ist aber auch immer ganz schön, mit dem Zug dahin zu fahren. Das ist, gibt so alte österreich-ungarische Bahnhöfe. Da hält vielleicht fünfmal am Tag ein Zug, aber gibt noch einen Garten und Blumenbeete und sind schöne Orte.
Bevor wir jetzt auf die Klappräder zu sprechen kommen, die du uns ja auch schon angekündigt hast und wir haben die auch schon angekündigt, nur noch mal kurz zur Strecke. Ich habe das jetzt schon schön so mit diesen alten Bahnhöfen vor Augen, bin da auch schon mal rumgefahren. Das finde ich ganz gut, aber ich vermute, ihr seid nicht nur neben der Bahnstrecke, also relativ flach gefahren, sondern es ging ja auch über einen großen Berg, oder? Also wie müssen wir uns eure Strecke vorstellen?
Genau, also vom Zug aus, wenn man dann schon fast an der Küste aussteigt, fährt man erstmal ein Stück bergab und dann geht's eigentlich zur Küste runter und dann hat man dann auf der einen Seite den hohen Berg, der ist so über 1000 Meter hoch und auf der anderen Seite ist das Meer und dann ist das so klassisch, denke ich mal, so Küstenstraße. Es gibt nur einen Weg, ist recht viel Verkehr noch auch an der Stelle. Das ist dann auch gar nicht der Grund, würde ich sagen, warum man die Fahrt macht. Sondern man ist immer noch so auf dem Weg Richtung Fähre und dann geht's nochmal einen Berg hoch und dann zur Fähre runter. Also da ist auch schon gut Berg hoch und Berg runter. Aber ich finde, das ist auch Teil von der Faszination der Landschaft da.
Ja, und das heißt, ihr seid auch ein Stück mit dem Zug gefahren, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Genau, genau. Von Ljubljana Richtung Rijeka, da steigt man eine Station vorher aus in Opatija und das ist auch so historisch betrachtet, es war so vor dem Ersten Weltkrieg oder so um die Zeit herum, das war die Rivera-Stadt von Österreich-Ungarn.
Okay, also und du hast gesagt, ihr seid zu viert unterwegs gewesen mit zwei ausgewachsenen Rädern und zwei Klappräder waren dabei. Und genau. Wir wissen auch schon, dass dein Kumpel ein Faible für alte Klappräder hat. War das jetzt der Grund, warum ihr damit los seid oder wie kam es dazu?
Genau, das habe ich euch in der E-Mail erzählt, die ich geschickt habe, genau. Mein Kumpel, der hat ein großes Faible für alte Fahrräder, so 60er, 70er, 80er Jahre und da vor allen Dingen für Klappräder. Und der hat auch aktuell hier nur ein Klapprad, besitzt gar nichts anderes. Von daher war das schon mal so eins der Fahrräder, die wir zur Verfügung hatten in der Gruppe zu viert. Und ich habe auch ein Klappfahrrad, das ist so von ihm inspiriert, das ist von der gleichen Firma, das ist so ein jugoslawischer Produzent, der hat in den 70er, 80er Jahren so ein legendäres Klappfahrrad produziert, das heißt Pony. Und ja, die zwei Fahrräder hatten wir dann schon mal dabei.
Ja, das klingt natürlich ziemlich gut. Also bei Pony habe ich ja sofort ein Bild vor Augen. Ich stelle mir das also vor, so vielleicht, wie man sich auch ein Klappfahrrad hier so aus der DDR vorstellt, so der Klassiker, so mit 20 Zoll Reifen, einem zentralen Rohr und so einem Scharnier dazwischen. Ist das so vom Grundprinzip her ähnlich?
Genau, das ist dasselbe Grundprinzip. Was ganz charakteristisch an dem Pony ist, der Rahmen hat so ein bisschen so eine U-Form. Also das Sattelrohr, das biegt sich dann so einmal so rum und schwingt sich dann so Richtung Steuerrohr vor. Und das ist das legendäre Pony.
Ja, jetzt hast du gesagt, dein Kumpel, der hat ein Faible für diese Räder. Was macht denn diesen Faible aus? Also wir können jetzt deinen Kumpel nicht fragen, aber vielleicht kannst du es ein bisschen uns übersetzen. Was meinst du, was reizt ihn so daran?
Der hat so einen Hang zu Technik. Das betrifft auch nicht nur Fahrräder, es können auch alte Autos sein. Und diese, gerade so diese 60er-Jahre-Fahrräder, auch so aus Jugoslawien, die haben ganz häufig noch ein sehr durchdachtes Design. Da gibt es ganz viele schöne Details. Da gibt es zum Beispiel auch so ein 24-Zoll-Rad, wo das Bremskabel innen durch den Rahmen verlegt wird. Da war ich total beeindruckt, dass da sowas gab. Und das ganze Fahrrad irgendwie so farblich miteinander abgestimmt. Und das interessiert ihn so ein bisschen, einfach so dieses klassische Design.
Und haben die Räder, mit denen ihr unterwegs wart, eine Schaltung? Du hast ja gesagt, es geht mal bergauf, bergab.
Die haben keine Schaltung. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Es ist aber so, dass wir beide an einem Rennen teilnehmen wollen demnächst. Das heißt Gonny Pony. Das ist sowas wie Jagd das Pony. Da geht es den Wirschitsch-Pass hoch mit dem Pony-Klappfahrrad. Und da war so die Tour auch schon so ein bisschen so eine Übung, wie man das überhaupt schaffen kann, mit so einem Ponyfahrrad den Berg hochzufahren. Und da ist halt der eine Gang, den es da gibt, der ist jetzt nicht besonders hoch, aber auch nicht besonders klein.
Ja, auf das Rennen wollen wir später auch noch zu sprechen kommen. Wie seid ihr denn den Berg hochgekommen? Also beim Eingang Fahrrad stellt sich ja dann die Frage, wie lang ist der Berg und musstet ihr schieben oder nicht?
Genau. Wir haben schon die Fahrräder so in Vorausschau umgerüstet. Man hat da so ein bisschen Spielraum, was man für einen Ritzel hinten drauf hat. Und wir haben da schon so einen Ritzel mit mehr Zehen draufgelegt und da ist der Gang schon so ein bisschen kleiner. Und dann ist das eigentlich im Gebirge ganz nett, weil bergab rollt man ja eh nur runter und bergauf muss man nicht ganz so kräftig reintreten.
Ja, und apropos bergab, runterrollen, also wenn eine scharfe Kurve kommt, was für Bremsen haben die Räder? Sind es Rücktrittbremsen?
Die haben die Torpedo-Rücktrittbremse, ja. Und aber auch noch eine Vorderradbremse, so eine
Seitenzugbremse.
Wie nennt man das? So eine Backenbremse? Ja, genau, keine Stempelbremse. Ja,
und da muss ich kurz nachfragen, war die Torpedo-Rücktrittbremse Originalausstattung an den jugoslawischen Ponyrädern?
Also mein Kumpel nennt es Torpedo, das habe ich jetzt einfach so übernommen. Und das sind also bei den beiden Rädern jetzt auf jeden Fall die Originalsachen, der Originalrücktritt.
Okay, könnte ja sein, ne? Ist ja also Torpedo-Nabe ist ein millionenfach gebautes deutsches Fabrikat eigentlich. Aber gut, wir wollen hier nicht zu sehr abgleiten in die Tech-Nerd-Richtung. Ich entnehme dem jedenfalls, dass ihr die überall, also ihr habt sie sowohl bergauf als auch bergab bekommen, ohne irgendwelche Komplikationen.
Genau. Also bei so ganz großen Steigungen dann auf der Insel Tres selber gibt es dann auch mal so über 10%. Da muss man dann schon auch mal absteigen. Aber so alles so 6-7% kann man damit schon noch machen. 6-7% Steigung.
Und so eine Bergfahrt mit dem Rad kann ja auch vielleicht ein bisschen abschrecken. War das bei euch auch der Fall bei allen? Und wie war die Stimmung danach?
Genau, also das war vielleicht auch sogar so der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich würde gern bei euch im Podcast drüber reden, dass ich einfach so schön fand, wir waren zu viert und ich selber fahre gerne Fahrrad und ich fahre auch gern berghoch. Das ist für mich einfach auch spannender. Und bei den anderen dreien war das aber eigentlich früher gar nicht so der Fall. Also meine Freundin zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, war das für sie bergauffahren, war so Horrorvorstellung. Die hat da so Tour de France-artige Qualen vor Augen gehabt. Mein Kumpel ist eigentlich, der kommt aus Polen. Da ist viel Flachland, der ist das Bergfahren auch gar nicht gewöhnt. Und seine Freundin, die dann noch dabei war, war jetzt auch keine große Bergfahrerin. Und wir haben uns da so alle so Stück für Stück dran gewöhnt, würde ich sagen. Und am Ende waren eigentlich also wirklich alle total begeistert, würden es immer wieder machen. Und das Schöne war auch, dass man es mit jedem Fahrrad machen kann. Also man braucht jetzt kein Hightech, es geht auch mit dem Klappfahrrad.
Ja, und du hast uns außerdem auch geschrieben, dass ihr Eis gegessen habt mit einer Freude, wie zuletzt als Kind. Hat das Eis irgendwie in dieser Neubewertung des bergigen Fahrradfahrens eine Rolle gespielt?
Ja, das ist dann jetzt schon so ein Sprung vorwärts. Wir waren dann irgendwann auch, sind wir auf der Insel angekommen. Und sind da natürlich auch rumgefahren und da ist auch noch bergig und da sind manchmal sind auch Autos an uns vorbeigefahren und was aber irgendwie, ja, die brausen dann nur so durch die Landschaft. Und wenn man aber so auf dem Fahrrad ist und nach vorne guckt, dann sieht es vielleicht ganz schwer aus, aber jedes Mal, wenn man sich umdreht, ist man eigentlich total begeistert. So was, wie hoch man gekommen ist, was man hinter sich hat, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und wir waren dann da irgendwo so in den Bergen und hatten dann Stopp gemacht, weil wir uns treffen wollten. Einen waren schneller als die anderen. Und da gab es dann halt gerade so ein kleines kroatisches Dörfchen, so 2-3 Häuser. Und da wurde Feigeneis wurde da angeboten. Und da dachten wir uns, da schlagen wir doch zu. Und ja, also nach so einer Stunde bergauf strampeln, schmeckt das Eis einfach 3-mal so gut, wie wenn man ja aus dem Auto gestiegen ist.
Finde ich total nachvollziehbar. Und da es mir ähnlich geht wie dir, also ich fahre auch gerne Berge, finde ich grundsätzlich auch diese Geschichte da am Wyschitsch-Pass, die du schon erwähnt hast, auch so ein bisschen nachvollziehbar. Goni Pony heißt sie, glaube ich. Kannst du uns dazu nochmal was sagen? Was ist das genau?
Genau, Goni Pony, das ist so ein eintägiges Fahrrad-Event. Das fährt man, da kann man teilnehmen, wenn man halt mit diesem Pony-Club-Fahrrad fährt. Und man fährt den Wyschitsch-Pass hoch. Das ist so ungefähr 800 Meter Steigung, also der Höhenunterschied. Und das findet in Slowenien statt, weil diese Klappfahrräder auch in Ljubljana produziert wurden. Und es gibt in Slowenien so eine Liebe so ein bisschen für diese Fahrräder. Also ich denke, alle verbinden die so mit Jugoslawien. Ältere Leute verbinden die mit ihrer Jugend. Viele Männer und Frauen sind die als Kinder gefahren. Und auf diesem Goni Pony Event wird das so ein bisschen gefeiert. Da geht es auch gar nicht darum, als Erster oben zu sein. Das ist gleichzeitig auch eine Kostümparty.
Erinnert mich so ein bisschen an den Kalmit Klapprad Cup, den es ja hier in Deutschland auch gibt. Aber ich glaube, der Wyschitsch Pass, oder ich bin mir sicher, der ist höher als die Kalmit. Von welcher Richtung fährt man? Fährt man von Norden von Kranjskagora oder von Süden von Bovec?
Genau, von Norden von Kranjskagora fährt man hoch. Ja, da gibt es dann so 24 Kehren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die sind auch recht steil teilweise.
Ja, und die sind alle gepflastert, ne?
Ja, die Serpentinen selber, die sind da in den steilen Stücken, sind die gepflastert. Also ich bin da selber noch gar nicht hochgefahren mit dem Fahrrad. Ich bin nur mal mit dem Bus bin ich mal drüber. Und da wurde mir auch ordentlich schwindelig.
Also sehr empfehlenswert, finde ich, aus dieser Richtung den Pass auch zu fahren. Dann kann man danach so schön runter ins Sotschertal gleiten. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wenn Leute hier Lust bekommen haben auf Goni Pony, wann findet es genau statt und darf man auch mit einem anderen Klapprad oder Faltrad teilnehmen, das kein Pony ist?
Also es findet statt am 7. Juni. Laut Organisatoren soll man mit einem Pony-Klapprad teilnehmen. Und das hat mein Kumpel auch so ein bisschen Probleme. Da sind wir uns nicht ganz sicher, ob er dann am Ende wirklich zugelassen wird, weil er fährt mit einem Fahrrad, was genauso aussieht wie ein Pony. Das wurde aber lizenzmäßig in Sarajevo produziert und hat irgendeinen anderen Aufkleber drauf. Heißt offiziell nicht Pony und mal gucken, ob er zugelassen wird oder nicht. Aber ich denke, es sollte schon so ein jugoslawisches Klappfahrrad letzten Endes sein.
Ja, da solltest du uns dann auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten, ob das dann am Ende für deinen Kumpel hingehauen hat oder nicht. Zum Abschluss haben wir noch eine schwierige Frage an dich, Steve. Was ist der schönste Moment gewesen auf der Tour nach Zres?
Der schönste Moment, der war, glaube ich, auf der Rückfahrt zur Fähre hin. Da haben wir uns erst wieder so ein 500 Meter Berg hochgequält, sage ich mal. An uns sind so viele Autos vorbeigefahren, am Sonntag so auf dem Rückweg nach Hause. Und dann sind wir den Berg runtergefahren, so ein 10 Kilometer Abfahrt. Und davon allein war 4 Kilometer Stau zur Fähre hin. Also es war wirklich eine ganz lange Autoschlange, an der wir vorbeigerollt sind. Und wir haben dann nochmal so nachgerechnet, 4 Kilometer Stau, das sind ungefähr 400-500 Autos. Und die Fähre letzten Endes, die hat dann so 100 Autos aufgenommen und die hat hin und zurück so ein bisschen über eine Stunde gebraucht. Also letzten Endes haben wir dann so ausgerechnet, die Leute stehen da 5 Stunden im Stau und wir sind dann mit dem Fahrrad vorbeigerauscht und haben die Zeit bis zur Abfahrt mit einem Kaffee genossen. Und das war ein richtig schöner Moment.
Perfekt. Einfach mit dem Pony vorbeigeritten. Ich habe noch eine Bonusfrage an dich. Auf dieser ganzen Tour, hast du das Klapprad einmal geklappt?
Ich habe drüber nachgedacht, um die 2,50 Euro Gebühr auf der Fähre zu sparen. Da hätten wir es einklappen können, aber wir haben es dann doch nicht gemacht. Die sind so alt, da traut man sich teilweise nicht, an den Schrauben zu drehen.
Ja, kenne ich auch so Geschichten, ne? Dass man diese Scharniere dann lieber in Ruhe lässt. Aber es ist ja praktisch, es ist ja sowieso klein und wendig, kommt schnell zum Eis und an der Schlange vorbei und auch noch zur Fähre. Steve, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast und wir wünschen dir natürlich richtig viel Spaß, vor allem beim Gonny Pony am Wischitsch Pass.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und eine schöne Sendung noch und Gruß an alle Hörer und Hörerinnen.
Danke dir.
Danke, ciao.
So, Charlotte, jetzt bist du das erste Mal hier im Studio dabei gewesen bei einer Ausfahrt des Monats. Hast du irgendwelche, ich packe jetzt ein ganz böses Radioklischee aus, ja, aber ich mache es trotzdem. Hast du irgendwelche Bilder im Kopf gehabt? Hast du irgendeine Szene vor dir gesehen, als Steve die beschrieben hat?
Ja, beziehungsweise ich habe mich eher selbst reinversetzt, weil ich überlegt habe, boah, berghoch würde mich jetzt wirklich auch abschrecken, weil ich finde es schon in der Stadt mit Hügeln irgendwie anstrengend und frage mich über einen längeren Zeitraum, das durchzuhalten. Also ich habe mich da eher mich durchquälen sehen, aber dann hat Steve ja gesagt, dass es für die anderen dann am Ende gar nicht so schlimm war und ich frage mich jetzt, würde es mir auch so gehen?
Ich finde, so wie er das beschrieben hat, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering. Weil ich meine, du hast ein schönes hellblaues Metallic-Rad, ein praktisches Rennrad. Ich könnte mir vorstellen, dass das dort mindestens so gut funktioniert wie so ein Eingang-Klappi. Und gab es für dich auch eine positive Szene, wo du gedacht hast, ja, das ist auch irgendwie cool?
Na, ich stelle es mir einfach total schön vor, durch diese Landschaft da zu fahren und irgendwie beim Berg runter sich umzuschauen und ja.
Ja, warst du schon mal dort in Slowenien?
Nee, ich war noch nie da, aber es klingt auf jeden Fall so, als könnte man da gute Fahrradtouren machen. Vielleicht kommt es ja dann doch mal dazu.
Das kann man auf jeden Fall. Und was ich dir nicht verraten habe, bevor ich dich hier eingeladen habe in diesem Podcast, ist, dass das ja hier auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, Proviant-Podcast ist. Das heißt, wir sprechen immer mal wieder gerne darüber, was unterwegs wir so essen. Deswegen bin ich auch bei dem Feigeneis, also war ich auch sofort dabei. Ich habe mich aber gefragt, wie das schmeckt. So weit ging meine Vorstellung nicht. Das muss ich wahrscheinlich mal einer praktischen Prüfung unterziehen. Mhm. Wie ist es bei dir so? Hast du so unterwegs Snacks? Jetzt mal egal, ob du mit einem hellblauen Metallic Rennrad unterwegs bist oder zum Beispiel spazieren oder irgendwie was. Gibt es irgendwas, wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen belohnst, wenn du so einen Pass hochgelaufen, gefahren irgendwas bist?
Also ich finde ja eigentlich ganz klassisch Käsebrot am besten.
Das ist stabil.
Aber bei Belohnung würde ich sagen einfach Kuchen. Ein Apfelstreuselkuchen oder jetzt gibt es überall Rhabarberstreuselkuchen und in dem Fall dann einen Filterkaffee dazu. Das wäre meine perfekte Pause.
Das klingt sehr gut. Und sollte Christian Bollert dieses Gespräch hören, dann bist du in diesem Moment, spätestens jetzt, bist du hier wirklich angekommen und aufgenommen in den Kreis der Leute, die hier den Antritt auch mal moderieren. Denn Christian ist ja auch der Kuchendetektor und wir sprechen sehr viel über Kuchen und es geht meistens von ihm aus. Genau, also bei so einem Apfelkuchen wäre ich auf jeden Fall dabei.
Rhabarber nicht?
Nee. Rhabarber ist bei mir auf der Liste der Dinge, mit denen ich nicht viel zu tun haben möchte.
Okay, mal gucken, ob ich in meiner letzten Woche noch irgendwo leckeren Rhabarberkuchen auftreiben kann. Vielleicht probierst du es dann nochmal.
Ja, das hat was, glaube ich, mit dieser Struktur zu tun.
Okay.
Ich kann das schon essen, aber irgendwie, es gibt so verschieden strukturierte Dinge, da komme ich nicht so ran.
Okay,
zum Beispiel auch Porree. Ich finde, das gleicht sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Also nicht geschmacklich, aber so, wenn du es so anguckst, oder?
Ja, okay, dann kriegst du vielleicht einen Apfel und ich dann Rhabarberkuchen.
Okay, also da den Deal, den nehme ich wirklich an. Das können wir gern machen. Und bevor wir jetzt hier in diesem Podcast uns auf die Zielgerade bewegen, haben wir noch ein paar Hinweise. Es sind gleich mehrere in dieser Ausgabe. Und zwar habe ich gestern, ich sage jetzt mal gestern, obwohl man das eigentlich nicht so machen soll, aber ist mal gerade egal. Also ich habe Ende Mai mit Jackie Phelan gesprochen. Jackie Phelan, die erste Frau auf dem Mountainbike, die erste Rennfahrerin auf dem Mountainbike, die im letzten Sommer hier zu Gast gewesen ist. Ich soll euch alle lieb grüßen. Sie ist gerade in Italien unterwegs, ist also wieder in Europa und Florian Storch hat sie interviewt für das Elektrorad-Magazin. Im Elektrorad-Magazin der Ausgabe 4 2025 ist ein Interview von Jackie Phelan drin. Das ist ziemlich interessant. Ich soll schöne Grüße sagen. Sie freut sich, dass sie mal wieder hier rumkurvt und wenn ihr ein Foto sehen wollt von Jackie, wie sie einen Maulwurf streichelt, dann schaut mal da rein.
Ja, ich habe auch einen Hinweis, und zwar für alle, die den Teurer Fahren Podcast schon hören oder auf der Suche sind nach einem neuen spannenden Podcast. Von Teurer Fahren sind jetzt nämlich die Episoden 5 und 6 online. Und das Team von dem Podcast untersucht, was so in den letzten Jahrzehnten seit Gründung der Deutschen Bahn AG beim Schienennetz schiefgelaufen ist. Und sie gehen der Frage nach, warum Milliarden für Großprojekte da sind, aber das Geld für die Instandhaltung nicht reicht. Also hört mal rein.
Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Als Schienenfahrzeugfreund ist es ja auch ein wichtiges Thema, mit dem man sich neben Fahrrädern auseinandersetzen sollte. Und dann gibt es noch einen Hinweis. Wer sich erinnert an meine Reportage von der Bisborgt im Oktober 2024, dort habe ich mit verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Johannes von Kabuff Cycles. Und Johannes hat mich jetzt nochmal angesprochen, denn der macht vor der nächsten Bisborgt, also der nächsten Ausgabe der Rahmenbaumesse, macht er so ein kleines eigenes Event mit ein paar Freunden, und das klingt ziemlich spannend und ich will euch darauf hinweisen, worum es dabei geht. Es nennt sich High Velocity Research und es heißt auch A Trash Metal Frame Building Competition, also frei übersetzt ein Abfallrahmenbau-Wettbewerb. Und das ist auch ungefähr das, was dann da wirklich drin steckt. Also es geht darum, gebrauchte Teile und eben Abfall oder irgendwelche schrägen Prototypen zu verbauen und die am Ende in einem Rennen, was auch in Dresden stattfinden wird, mit 3 Läufen einer Prüfung zu unterziehen. Das klingt ziemlich lustig und ihr findet das Ganze auf Instagram, wenn ihr dort mitmachen wollt. Wenn ihr also Rahmenbautalente seid oder irgendwie da mit Berührung habt oder euch vorstellen könnt, da irgendwie mitzumachen. Schaut euch das an. High-Velocity-Research. Am 14.06. treffen die sich das erste Mal in Dresden. Da werden diese sonderbaren Teile, die da verwendet werden sollen, die werden dort verlost und werden dann zugeteilt. Und es gibt auch eine Streckenbegehung. Man kann da gern dabei sein, man darf da gern dabei sein, man muss es aber nicht. Aber man sollte sich bis Mitte Juni angemeldet haben und am 21.09. ist dann das Rennen in Dresden. 3 verschiedene Rennformate und da werden sicher ein paar ziemlich coole Gefährte rauskommen und Johannes arbeitet auch dran, dass die irgendwie im Oktober dann auf der Bisborgt, der Rahmenbaumesse in Dresden, zu sehen sind. Und ich bin auch gespannt, ob es die dann dort gibt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Ja, und wer in der Zwischenzeit was über Fahrräder hören will, die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts gibt's schon in der kommenden Woche, und zwar am Freitag, dem 6. Juni.
Und bis dahin erreicht ihr uns wie gewohnt unter antritt@detektor.fm und bei Instagram unter antritt.podcast und bei Mastodon.
Ja, wenn euch das hier gefällt, dann gebt doch gerne 5 Sterne im Podcast-Portal eurer Wahl. Und ich sage danke, dass ich mein Debüt im Fahrradpodcast feiern durfte.
Ja, und wir sind fast durch. Charlotte, eins muss ich noch jetzt an dieser Stelle von dir verlangen, denn traditionell wird am Ende jeder Antritt-Ausgabe ein Song gespielt. Und du hast natürlich das Recht, für diese Ausgabe einen Song auszuwählen. Was ist es denn?
Ja, ich habe mir den Kopf zerbrochen und habe mich dann, weil es für mich zum Frühling passt, für den Song Smile von Jungle entschieden.
Alles klar. Dann sind wir jetzt hier wirklich durch im Fahrradpodcast-Antritt. Ich danke dir sehr für diesen Gastauftritt hier bei uns. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass entweder dir jemand endlich gefälligst deinen Schlüssel zurückbringt oder dass ihr irgendwie dieses Schloss knacken könnt. Und dann kannst du auch wieder auf deinem hellblau-metallic-Rennrad, das praktisch ist, in der Stadt und um die Stadt drumherum wieder fahren. Und ich wünsche dir richtig schöne Ausfahrt damit. Danke, dass du mitgemacht hast.
Ja, danke dir.
Und allen anderen da draußen auch. Gute Fahrt und einen guten Snack unterwegs. Bis dann, ciao.